Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland – Auftragsboom in der Industrie.
Eurozone – der zweite China-Schock. USA – Zollchaos und Konjunkturdaten. Ein Drahtseilakt für Unternehmen und die Fed. Japan – ein politisches Manöver mit globalen Folgen. Hallo Uli und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge.
Hallo, ich grüße dich.
Lass uns wie gewöhnlich mit Deutschland starten. Die Auftragsbücher der deutschen Industrie sind so voll wie lange nicht, getrieben von einem beispiellosen Anstieg der Inlandsaufträge, insbesondere im Verteidigungssektor mit einer Verzwanzigfachung der Bestellungen, könnte man eine konjunkturelle Trendwende vermuten. Doch die Realität sieht dann doch irgendwie anders aus. Die Produktion kommt nicht hinterher. Der Grund ist nicht mein Mangel an Material, wie in den Nachpandemiejahren, sondern ein akuter Mangel an Menschen, Fachkräftemangel. Die deutsche Industrie hat volle Auftragsbücher, aber ihr fehlen die Fachkräfte, um diese abzuarbeiten. Einem Unternehmen, das wegen fehlender Fachkräfte nicht produzieren kann, nützt also das beste Auftragspolster nichts mehr. Es wird berichtet, dass auf 3 Firmen mit Nachfrage sorgen, eine kommt, die durch Personalmangel blockiert ist. Verwandelt sich der Fachkräftemangel gerade von einem chronischen Ärgernis zu einem akuten strategischen Gefahr für den Standort Deutschland? Und was heißt das für die Prioritäten von Unternehmen?
Ja, also zunächst mal muss man, glaube ich, hier unterscheiden zwischen lang- und kurzfristig. Die Fragestellung der Demografie und des Fachkräftemangels wird ja schon länger diskutiert und ist sicherlich ein strukturelles Thema. Nichtsdestotrotz haben wir zyklisch gerade eine gewisse Erholung. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft waren etwas besser, also die sogenannten Purchasing Manager Indizes, vor allen Dingen auch im verarbeitenden Gewerbe. Insofern kann man da gar nicht wirklich mäkeln. Wahrscheinlich werden wir auch ein höheres Wachstum in 2026 sehen im Vergleich zu 2025, allein schon aufgrund der fiskalischen Ausgaben, aufgrund des statistischen Oberhangs und aufgrund der gestiegenen Arbeitstage, die wir in diesem Jahr sehen werden. Aber wir müssen natürlich die strukturellen, langfristigen Themen bearbeiten, adressieren. Und da gehört sicherlich die Demografie zu. Es werden in den nächsten 10 Jahren etwa 500.000 Menschen jedes Jahr oder Erwerbstätige jedes Jahr wegfallen. Die müssen ersetzt werden, entweder durch Technologie, sprich Digitalisierung, Robotik, oder aber durch andere Menschen, die in diese Arbeitsplätze hineindrängen. Und das wird sicherlich eine gewaltige Aufgabe sein. Aber wie gesagt, für den Moment dürfen wir uns, glaube ich, über eine gewisse zyklische Erholung freuen.
Danke für deinen Einblick. Dann lass uns gern weitermachen mit der Eurozone. In der Eurozone geht die Angst vor dem zweiten China-Schock um. Um die Sorge vor einer Welle billiger Importe, die unsere Preise und Industrien unter Druck setzen. Doch eine aktuelle Analyse zeichnet ein völlig neues Bild im Moment. Der Preisdruck aus China wird durch steigende Preise von anderen Partnern wie der USA und Polen fast vollständig neutralisiert. Doch da haben wir einen wichtig dominanten Faktor, der die Inflation in der Eurozone drückt. Und das ist nicht Peking, sondern blicken wir auf Frankfurt. Es ist die Stärke des Euro, die unsere Importe verbilligt. Wenn der wichtigste Treiber für eine importierte Desinflation nicht ein unkontrollierbarer Schock aus China selbst ist, sondern der Wechselkurs des Euro eine Größe, die die EZB direkt aus dem Schirm hat, ändert das nicht die geldpolitische Kalkulation? Müsste die Notenbank einen solchen quasi hausgemachten Effekt nicht als weniger fundamental bewerten und ihre Politik am Ende vielleicht auch etwas straffer ausrichten als momentan?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Straffer ausrichten hieß natürlich die Zinsen sogar anheben, dann würde der Euro im Zweifelsfalle noch stärker werden. Also das wird sie nicht tun. Die Europäische Zentralbank hatte angedeutet, dass sie möglicherweise über eine Zinssenkung nachdenken möchte, wenn der Euro zu stark werden würde. Die Inflationszahlen, die es zuletzt aus der Eurozone gegeben haben, würde das zulassen, eine solche Senkung. Aber man sieht sich, glaube ich, im Moment sehr gut positioniert und eher neutral. Insofern glaube ich nicht, dass die Europäische Zentralbank kurzfristig reagieren wird, weder nach oben noch nach unten. Man muss auch sagen, dass der Euro im Moment auf einem Niveau liegt, wo er schon seit 7 Monaten liegt. Hab mal nachgeguckt, im Bloomberg Terminal, also am 1.7.2025 lag der Euro bei 1,1806 und jetzt sind wir also einen Schnaps tiefer sogar. Insofern würde ich da nicht zu viel Panik reinlesen. Der Euro ist auch vor 25 Jahren in etwa mit dem derzeitigen Wert auf die Welt gekommen und insofern ja, ist es immer richtig, dass ein schneller, dynamischer, eine schnelle dynamische Veränderung schwierig ist für Unternehmen und die Wirtschaft zu verarbeiten. Wenn es aber graduell und über langere Zeit passiert, kann man, glaube ich, damit umgehen. Erlaub mir noch einen letzten Satz. Die deutsche Wirtschaft hat das jahrelang miterlebt, bevor es den Euro gab und als wir noch in D-Mark gerechnet haben und musste sich permanent diesem schlechteren, in Anführungszeichen relativ schlechteren zumindest Wirtschaftsumfeld stellen. Und das hat sie getan durch Innovation, operative Stärke. Ich habe keinen Zweifel, wenn ich mir den deutschen Mittelstand angucke, dass diese Innovationskraft und Stärke nach wie vor vorhanden ist.
Danke für deinen Einblick. Dann lass uns gern weiter in Richtung USA blicken. In den USA hat ein Urteil der obersten Gerichtshof die Handelspolitik von Präsident Trump ins Wanken gebracht. Die bisherigen pauschalen Importzölle wurden für unrechtmäßig erklärt, was zu Zolleinnahmen von über 100 Milliarden Dollar und die gesamte Kalkulationsgrundlage für Importeure in Frage gestellt hat. Die prompte Antwort aus dem Weißen Haus war die Ankündigung eines neuen globalen Basiszolls von 15%, während parallel neue, rechtssichere Maßnahmen vorbereitet wurden. Diese extreme Unsicherheit trifft dann auf ein widersprüchliches wirtschaftliches Umfeld, wie wir es gerade aktuell vorfinden. Die Kerninflation bleibt weiterhin bei 3% hartnäckig hoch, während das Wachstum zuletzt enttäuschte. Die Zölle von morgen stehen schon vor der Tür. Für Unternehmen ist damit jede verlässliche Kalkulation für den wichtigen US-Markt schlichtweg dahin. Wie reagiert ein deutsches Unternehmen strategisch auf ein solches Chaos in der aktuellen Zeit? Muss jetzt jede Firma ihre Lieferketten diversifizieren und Puffer für permanente Zollrisiken einpreisen? Was ist deine Einschätzung?
Ja, es ist natürlich unschön, dass ein Stück weit Verlässlichkeit hier verloren gegangen ist und man mit mehr Unsicherheit leben muss. So wie es im Moment aussieht, wird aber der effektive Zollsatz für die Europäische Union oder für Güter der Europäischen Union, die in die USA geliefert werden, um im Durchschnitt 1 Prozentpunkt höher ausfallen. Und auch das ist ja noch nicht ganz klar. Es gibt ja Stimmen in der Europäischen Union, die gesagt haben, komm, lass uns mit den Amerikanern reden, ob wir nicht bei dem alten Handelsabkommen bleiben. Also insofern wird sich auf dem momentanen Stand der Dinge, und da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, ob sich da nicht noch etwas dran ändert, aber auf dem momentanen Stand der Dinge wird sich nicht allzu viel ändern. Allerdings ist natürlich Unsicherheit logischerweise wieder vorhanden, weil man eben nicht weiß, ob es jetzt dabei bleibt. Wir erinnern uns daran, am Freitag hatte der amerikanische Präsident zuerst von 10% Zöllen gesprochen und hat sie dann 24 Stunden später auf 15 angehoben. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass die Unternehmen sagen, naja, was kommt denn als nächstes und wie wollen wir denn mit unseren Lieferketten umgehen? Aber das eigentliche Problem, dass wir jetzt hier über höhere Zölle reden und den Freihandel einschränken und Protektionismus sehen, das ist sicherlich einfach vorhanden und nicht gut für die Wirtschaft insgesamt, auch nicht für die amerikanische.
Und wenn wir auf die europäischen Exporteure blicken, wie ist deine Einschätzung darüber, ob wir Gefahr laufen oder ob europäische Exporteure Gefahr laufen, in einen Sturm aus steigenden Finanzierungskosten, hohen Markteintrittsbarrieren und einer erlahmenden US-Konjunktur zu geraten?
Ich bin noch nicht so sicher, dass die US-Konjunktur wirklich so sehr erlahmen wird. Wir dürften Wachstum gut über 2% sehen in diesem Jahr. Wir müssen uns nur vor Augen führen, dass allein die Hyperscaler, also die großen Cloud- und Internetkonzerne oder IT-Konzerne, Investitionen in Höhe von, alleine diese, ne, Investitionen in Höhe von 700 Milliarden Dollar angekündigt haben. Dazu wird der One Big Beautiful Bill jetzt wirklich wirksam werden. Also insofern, die USA werden schon wachsen. Sie wollen ja auch Foreign Direct Investments haben, also Investitionen in die USA. Wir erinnern uns, mit den Handelsabkommen im letzten Jahr mussten sich die einzelnen Regionen, also die Europäische Union, Korea, Japan, ja auch verpflichten, entsprechende Investitionen in Amerika zu machen. Also das will man schon haben. Von daher glaube ich, dass die Markteintrittsbarrieren hier nicht zu groß sind. Aber es ist natürlich immer eine strategische Entscheidung für ein Unternehmen, wie es damit umgehen will, wie es insgesamt weltweit seine Beschaffung, seine Produktion, seinen Absatz steuern möchte. Und nochmal, da helfen diese ganzen Zölle nicht und auch nicht die Tatsache, dass sie dann eben auch mal hin und her geworfen werden und die Unsicherheit einfach damit groß ist.
Dann lass uns gern zum Abschluss nach Japan blicken, wo politisch heikle Personalentscheidungen anstehen. Am 25. Februar, also übermorgen, werden die Nachfolger für zwei Mitglieder des Geldpolitischen Rats der Bank of Japan nominiert. Brisant wird hierbei die Lage dadurch, dass die Regierung von Takaishi für die Bestätigung auf die Opposition angewiesen ist, da sie im entscheidenden Oberhaus keine eigene Mehrheit besitzt. Dies gibt der Opposition, die tendenziell eine noch lockerere Geldpolitik befürwortet, ein mächtiges Druckmittel. Das klingt erstmals nach einem politisch aufgeladenen Prozess, dessen Ausgang für die globale Finanzarchitektur relevant erscheint. Die Regierung braucht also die Stimme der Opposition. Diese favorisiert eine lockere Geld- und Fiskalpolitik. Ist es daher fast ausgemacht, dass die Regierung sogenannte, in Anführungszeichen, taubenhafte Kandidaten nominieren muss, um eine politische Blockade zu verhindern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal hat Frau Takaichi ja doch sehr beeindruckend die Wahlen gewonnen Anfang Februar und hat damit ein klares Mandat bekommen. Die Frage ist, wie hart sich die Opposition da wirklich so kurz hinter diesen sehr überzeugenden Wahlen gegenstellen will. Die zweite Frage ist die Inflation in Japan ist im Moment auf dem Rückzug. Das wird wahrscheinlich nur temporär sein. Wir erwarten, dass die Lohnverhandlungen, die ja in Japan einmal im Jahr stattfinden, doch sehr ordentlich ausfallen werden, also es ordentlich Lohnzuschüsse gibt. Dazu hat die Regierung ja Fiskalpakete angekündigt. Also all das deutet darauf hin, dass die Inflation von im Moment 1,5% im Januar wieder ein Stück steigen könnte. Nichtsdestotrotz hat die Bank of Japan von sich gegeben, verlauten lassen, dass sie den Zins normalisieren möchte. Das wären aus ihrer Sicht noch zwei Zinsschritte. Ob die dann tatsächlich so kommen, hängt sicherlich davon ab, wie jetzt natürlich das Board bestückt wird und wie vor allen Dingen auch die makroökonomischen Zahlen, also Wachstum, aber auch die Inflation dann nach vorne hin aussehen werden. Also ganz kurzfristig wird es hier keine Änderungen geben. Langfristig ist zu erwarten, dass die Bank of Japan diese zwei Zinsschritte machen wird, aber wahrscheinlich wird sie das, weil eben die Disflation in Japan ein solches Trauma ist, sicherlich mit großer Vorsicht angehen.
Und wenn wir jetzt nochmal etwas weiter in die Vergangenheit zurückblicken, 2008 und 2012, da gab es ähnliche Konstellationen, die zu einem Machtvakuum an der Spitze der Zentralbank geführt haben. Wie groß schätzt du das Risiko ein, dass die Opposition jegliche Machtposition wieder ausnutzt, um neben den Themen der Personalien auch andere wirtschaftspolitische Themen stark mitzuentscheiden und mitzuspielen?
Ja, natürlich wird die Opposition versuchen, hier Einfluss zu nehmen in ihre Richtung. Aber wie gesagt, Frau Takaichi hatte ja schon verschiedene fiskalische Programme angekündigt. Das wird wahrscheinlich schwierig sein, auch der Bevölkerung zu erklären, wenn man das alles wieder zurückdrehen möchte. Und insofern bleibe ich dabei, was ich gerade gesagt habe. Die Verhandlungsposition ist von der aktuellen Regierung sicherlich sehr gut. Die Bank of Japan möchte nach oben gehen. Ob sie das dann wirklich in diesen zwei Zinsschritten kurzfristig tut, da kann man ein Fragezeichen dran machen. Aber nochmal, die Inflation sollte steigen und deswegen glaube ich, auf längere Sicht wird das so geschehen.
Danke für deine Einschätzung, Uli. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Insofern danke dir und wir hören uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge.
Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss.